RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Jasmin Becker. Russlands und die Ukraine haben erneut Gefangene ausgetauscht. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte diesen Austausch. Er war Anfang des Monats in Istanbul vereinbart worden. Aus Kiew, Rebecca Barth.
Unsere Leute sind zu Hause, schreibt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky auf der Plattform X und veröffentlicht Bilder, die die ausgemergelten ukrainischen Männer zeigen, die Russland heute aus der Kriegsgefangenschaft entlassen hat. Heute seien junge Soldaten bis 25 Jahren ausgetauscht worden, gibt der ukrainische Ombudsmann für Menschenrechte an. In den kommenden Tagen sollen schwerverletzte und schwerkranke Kriegsgefangene folgen.
US-Präsident Trump hat den Einsatz der Nationalgarde in Kalifornien als hervorragende Entscheidung gegen Kritik verteidigt. Ohne diesen Schritt wäre Los Angeles vollständig zerstört worden, das schreibt er auf seiner Plattform. Trump hatte die Nationalgarde gegen den Willen des kalifornischen Gouverneurs entsandt, um Proteste gegen die Abschiebung von Migranten niederzuschlagen. Für die Innenstadt von Los Angeles gilt inzwischen ein Versammlungsverbot. In San Francisco wurden bei Ausschreitungen etwa 60 Menschen festgenommen. UN-Generalsekretär Guterres hat zu einem besseren Schutz der Weltmeere aufgefordert. Zur Eröffnung der UN-Ozeankonferenz in Nizza sagte er, es müssten geschützte Meeresgebiete in internationalen Gewässern eingerichtet werden. Illegale Fischerei, Plastikverschmutzung und steigende Meerestemperaturen bedrohten empfindliche Ökosysteme und auch die Menschen. Frankreichs Präsident Macron zeigte sich zuversichtlich, dass genug Länder eine Schutzvereinbarung ratifizieren. Vor 30 Jahren verhüllte das Künstlerpaar Christo und Jean-Claude den Reichstag in Berlin. Bis zum 20. Juni wird dieses Kunstereignis jeden Abend mit einer Lichtinstallation nachgestellt. Katharina Trümper, RBB 24.
Peter Schwenko, Mitinitiator des Projekts Damals wie heute, sagte dem RBB, man wolle die Verhüllung von 1995 nicht kopieren, sondern feiern. Er hofft, dass die magische Atmosphäre von damals wiederbelebt wird. Vor 30 Jahren kamen Millionen Besucher nach Berlin, um den mit Stoffbahnen ummantelten Reichstag zu sehen.
Der britische Bestseller-Autor Frederick Forsyth ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Das hat sein Literaturagent bestätigt. Forsyth wurde durch Spionageromane wie Der Schakal weltberühmt, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend eine meist trockene Mischung aus Sonne und Wolken. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 19 und im Bad Liebenwerder 18 Grad. Nachts von Westen her mehr Wolken. In der Prignitz erste Tropfen 12 bis 7 Grad. Morgen wolkig und windig bis zu 22 Grad maximal. Und die Uhrzeit 21.03 Uhr.
Der ARD-Infoabend.
Ich saß mal mit Freunden aus der Skate-Szene und zwei Hansa-Spielern am selben Blackjack-Tisch in Warnemünde im Casino. Und da gab es so eine Phase. Auch ich hatte großes Potenzial zum Scheiße bauen. Das wurde aber durch Skaten irgendwie alles mal kompensiert.
Denkst du, du wärst ohne Skaten jemals aus Rostock weggekommen?
Auf keinen Fall.
Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OKF Ortskontrollfahrt. Ich bin Lilly Blauzun.
Und ich bin Jakob Springfeld.
Und wir quatschen hier mit unseren Gästen über ihre Heimatorte im Osten. Hier bei OKF hört ihr Stories zwischen Plattenbau und Ponyhof.
Oder so wie heute, irgendwo zwischen Skatepark und dem Ostseestadion in Rostock. Denn heute ist zu Gast Danny Farm. Cool, dass du hier bist.
Hi Danny.
Hi Leute.
Jakob, willst du Danny mal vorstellen?
Das würde ich liebend gern machen. Danny wurde in Rostock geboren, ist aber mittlerweile in Berlin. Ihr kennt ihn vielleicht als international erfolgreichen Skateboarder und Teil des fucking Olympia-Teams. Auf Instagram nimmt er seine FollowerInnen mit in den Alltag als Profi, Sportler und nebenbei liebt er Fashion und arbeitet als Model. Super cool, dass du heute hier bist.
Und wir machen unsere OKF heute durch Rostock. Rostock liegt im schönsten Bundesland der Welt, in Mecklenburg-Vorpommern. Die OKF-OGs kennen Rostock natürlich schon von unserer Folge mit Felix Groß. Da haben wir uns unter anderem über den Dönerimbiss in der Schule ausgetauscht oder über Clubbesuche im LT und auch den Stadthafen. Also falls euch Rostock aus Felix Groß Perspektive interessiert, hört da gerne mal rein. Heute lernen wir Rostock aber nochmal aus einer ganz anderen Perspektive kennen.
Genau, wir machen eine OKF, eine Ortskontrollfahrt. Weißt du, was das ist oder hast du es schon mal gemacht?
Ich habe es noch nicht so gemacht, auf jeden Fall nicht bewusst, aber ich habe davon gehört, ja.
Aber wir müssen auf jeden Fall, bevor wir losstarten, uns jetzt ein Gefährt raussuchen, mit dem wir heute unterwegs sind. Wenn wir jetzt durch Rostock fahren würden, was würdest du nehmen?
Wahrscheinlich Straßenbahnlinie 4.
Ist das so dein Ride der Choice gewesen oder?
Had no choice. Das war einfach unmittelbar vor meiner Tür und das war auch das nächste und einzige Gefährt, das entweder mich zur Schule gebracht hat oder in die andere Richtung, in die Rostocker Innenstadt.
Jede OKF hat ja einen Startpunkt. Wo wollen wir denn heute starten in Rostock?
Ja, da, wo wir immer gestartet haben, ne? Im wunderschönen Evershagen. Eine schöne Neubau-Plattensiedlung.
Kannst du mal beschreiben, wie es da aussieht? Also wie würdest du Leuten Evershagen beschreiben, die es nicht kennen?
Ich glaube, jeder hat schon mal eine Platte gesehen. Mhm. Ich glaube, die Rostock-Evershagen-Platte unterscheidet sich jetzt nicht zu sehr von anderen, obwohl sie am letzten Ende meiner Zeit, die ich dort verbracht habe, schon eigentlich ganz schick war, auch im Sommer. Es hatte so eine leichte Plattenromanze. Mhm. Also 11 Stockwerke, 4-Raumwohnung, Licht durchstrahlen. Viele Leute auf einem Haufen, aber auch viele Kids irgendwie. Man verbringt irgendwie viel Zeit mit den Nachbarschaftskindern und verbringt seine Zeit viel damit, durch die Platte zu laufen und irgendwie Blödsinn anzustiften oder irgendwelche Sachen zu kokeln im kleinen Waldstück, in so einer kleinen Büschung da und solche Sachen. Keine Ahnung, ich habe halt irgendwie im ersten Stock gelebt, also in so einer Hochparterre, sagt man auch, und vor unserem Balkon war halt so ein riesengroßer, ich nehme den auf jeden Fall riesengroß noch wahr gedanklich. Ich glaube, jetzt mittlerweile ist er ein bisschen kleiner. Auf jeden Fall, ja, große Wiese vom Haus und unmittelbar davor die Straße und davor halt die Straßenbahn. Die hat mich dann halt irgendwie jeden Morgen in die nächste Platte befördert. Und zwar nach Lüttenklein. Dort war meine Gesamtschule. Mhm. Diese wurde ab der 7. Klasse verschmolzen mit der Lichtenhagen Gesamtschule 100 Wasser. Ja, da sind wir dann halt bei der nächsten Platte, Lichtenhagen. Ich glaube, die ist altbekannt.
Genau, ich glaube, viele, die an Rostock denken, denken sehr schnell an Rostock-Lichtenhagen und die rassistischen, extrem rechten Ausschreitungen und Pogrome gegen ja vor allem vietnamesische GastarbeiterInnen, die dort in einem Neubaublock im Sonnenblumenhaus, also in einem Gebäude, wo draußen eine große Sonnenblume dran ist, gelebt haben. Ich glaube, für viele ist das Thema ziemlich abstrakt, aber du hast da ja auch direkt einen persönlichen Bezug dazu, oder?
Also mein Dad ist Vietnamese, meine Mama ist in Deutschland geboren, aber die haben sich in Rostock kennengelernt, 86, nachdem mein Vater aus Hanoi nach Rostock gekommen ist mit dem Schiff. Echt mutige Aktion, muss ich heute sagen, weil ja, er ist halt einer von 8 Geschwistern und der Einzige, der irgendwie dann nach Deutschland gekommen ist als Vertragsarbeiter und hat dann Asyl in diesem Sonnenblumenhaus gefunden. Mhm. Genau, 86. Und dann, oder bereits davor, haben meine Eltern, während die sich gedatet haben, haben die irgendwie dann schon zusammengelebt.
Und haben die dort gelebt oder in einer anderen Platte?
Nee, genau. Später sind wir nach Evershagen gezogen. 90 war das. Und meine Eltern haben das halt irgendwie miterlebt, diesen Anschlag. Mein Vater hatte einen recht engen Bond zu seiner vietnamesischen Community, die teilweise auch noch in einem Sonnenblumenhaus gelebt hat. Mhm. Und somit haben da ja so Come-Togethers stattgefunden, Kochsessions, Zeit verbringen, einfach Community pflegen.
Und redest du heute manchmal mit deinen Eltern darüber? Also ist das bei dir in der Familie ein Thema?
Super selten, dann eher über den Kanal meiner Mutter. Also mit steigendem Alter hat sie mir schon erzählt, wie es gelaufen ist, was da passiert ist genau. Dass sie halt in diesem Haus waren während des Anschlags, dass sie halt über Dachluken geflüchtet sind und dass sie auch später in der Evershagener Platte Bekannte kennengelernt hat oder Bekannte hatte, die bei solchen Anschlägen halt mit dabei waren, weil sie jung waren und einfach sich einem Mob so angeschlossen haben.
Und ja. Als all das geschehen ist, hast du ja schon gelebt.
Ja.
Wo warst du da oder wie kann man sich das vorstellen?
Also meine Eltern haben ja schon längst nicht mehr in diesem Asylheim gelebt. Also wir hatten unsere eigene Wohnung.
Ja.
Und ich war bei meinen Großeltern mit meiner Schwester, als dieser Anschlag passiert ist. Und meine Eltern waren in Rostock, im Sonnenblumenhaus.
Ist es nervig für dich, wenn du ja im Endeffekt so wie jetzt gerade relativ schnell zu diesem Thema befragt wirst, obwohl es zig andere Stories gibt, die man irgendwie über Rostock und Co. erzählen kann?
Ich glaube, das gehört mit dazu und ich glaube, das war auch ein Prozess, dass das erstmal gelernt werden musste, dass man diese Fragen auch stellt, weil es einfach lange gar nicht so gestellt wurde. Es ist nicht nervig, es ist wichtig, solche Sachen zu beleuchten. Ne? Ich meine, wir leben in schwierigen Zeiten. Da muss man schon mal auf die Vergangenheit nochmal drauf gucken, was da eigentlich genau passiert ist und wie sich das so hochgeschaukelt hat.
Vielleicht machen wir nochmal einen Schritt so zurück zu deiner Jugend.
Was ging bei dir freizeittechnisch?
Ja.
Ich war viel draußen, erinnere ich mich. Also ich war immer viel draußen, habe wahnsinnig gerne und viel Fußball gespielt und irgendwann habe ich dann mit Schulfreunden angefangen zu skaten. Also ein guter Freund von mir hatte irgendwie das Skateboard dabei und dann habe ich das so abgepickt in der 5. Klasse. Ich habe den dann so anrollen sehen und war halt so, okay, cool, sieht mega lässig aus. Ich glaube, ich kann es daher vorher nur aus dem Fernsehen und habe live eigentlich noch nie so jemand damit fahren sehen, aber es ist halt einfach nur cool aus und spätestens an dem Punkt, wo ich gesehen habe, okay, man kann damit quasi den Bordstein hochspringen, weil so, okay, da habe ich Bock drauf.
Aber bevor du geskatet bist, hast du noch was anderes erst gemacht, oder? Nämlich,
was meinst
du? Bist BMX gefahren?
Ich bin nicht richtig gefahren. Okay. Ich habe es mal probiert, ich habe es immer geliehen, immer von meinem Kollegen, Freund aus der Schule, so, ich sag, so mal kurz abgezwackt, kurz mal eine Runde gedreht und dann gemerkt so, oh, ich will das auch, aber.
Kannst du vielleicht mal den Skatepark beschreiben, in dem du irgendwie so groß geworden bist?
Der Skatepark, in dem ich groß geworden bin, der lag so 10 Minuten mit dem Skateboard von unserer Wohnung entfernt und dann bin ich da halt immer so durch so einen kleinen Fischerdorfpark halt so durchgerollt und dann kam es in diesen bescheidenen Skatepark mit 3 Rampen, einer Pyramide, die viel zu steil war, alles aus Beton, alles suboptimal, sage ich mal, zum Skaten. Aber
warum?
Ja, weil die Umsetzung der Skatepark-Obstacles, ich glaube, das war einfach nicht so weit. Und da gibt es dann verschiedene Designfirmen, die einen setzen sehr auf sparsames Investment in einen Skatepark, weil die Stadt dann sagt, wir haben Budget X und das soll so und so lange halten. Mhm. Und wenn dann ein bestimmter Skateparkbauer sagt, okay, guck mal in meinen Katalog rein, da kann man Lego-Stein-mäßig die Sachen so hinsetzen, dass sie gar keinen Sinn ergeben, aber dafür spart ihr richtig und das wird nie kaputt gehen, dann lässt sich die Stadt darauf ein und deswegen muss man mit den Städten manchmal reden.
Okay.
Genau, und da habe ich viel Zeit verbracht in diesem bescheidenen Park, weil es war halt so, das war alles, was ich kannte und alles andere kam irgendwie aus Videospielen wie Tony Hawk's Pro Skater oder spätere VHS-Kassetten. Internet war gerade erst in der Fertigstellung oder wurde gerade erst so veröffentlicht. Ja, da habe ich die meiste Zeit dann verbracht.
Hast du so eine besondere Story, die du damit verbindest?
Ja, ein paar. Die eine war sehr schmerzhaft. Ich durfte mir meine 2 Schneidezähne und die daneben liegenden Eckzähne irgendwie so abbrechen, indem ich mit meinem...
War Milchzähne oder?
Hä?
Milchzähne oder richtige?
Ja, nee... Richtige schon.
Oh, scheiße.
Ja, ist richtig blöd. Ja, es ist ein langjähriger Schaden am Ende des Tages. Ja, das war blöd. Aber mit dem BMX, ne? Natürlich. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, beiseite damit, ich bleib beim Skateboard fahren.
Warum hast du dir die Zähne ausgeschlagen? Also, was ist die Story dahinter? Wie ist das passiert?
Also, ich hatte keine Intention dahinter, dass das passiert. Eigentlich wollte ich einen stylischen BMX Bunnyhop Jump aus einer Rampe machen.
Was ist das?
Ja, das ist der Standard-Jump, wo du wirklich einfach nur so springst, ohne weiteren Trick.
Also man springt einfach hoch?
Ja, ja. Also eigentlich muss man auch nur einen Lenker vorne anheben, damit du halt irgendwie physikalisch so einen Flugmodus einschaltest und auf den Rädern landest. Ich habe alles andere als das gemacht. Ich habe mich voll nach vorne gelehnt über den Lenker und bin dann so einen Meter Absatz irgendwie nach vorne in den Asphalt rein mit dem Kopf zuerst. Und das hat richtig gescheppert, irgendwie so bam. Das hat einfach irgendwie so. Und dann war ich wieder da und dann war ich so, ah, es tut irgendwie weh. Und dann habe ich meine Zähne aufgesammelt, war unter Schock, hab geheult. Bin dann mit dem Freund, der auch aus der Platte stammt, aus Ebershagen, mit dem halt nach Hause. Und dann bin ich heulend zu meiner Mutter und meinte, ich habe mir wehgetan.
14 ausgestorben. Musstest du nicht ins Krankenhaus oder so?
Doch, ja, dann ging es zum Zahnarzt, dann wurde das genäht, erstmal die Lippe und dann gab es noch irgendwie ein Provisorium und dann kam da irgendwas drauf. Und ja, du bist damit eigentlich nur dein ganzes Aufwachsen und Erwachsenwerden damit beschäftigt, alle paar Jahre da irgendwie rum zu renovieren. Super nervig, richtig nervig. Bin dann irgendwann auch nochmal im Handball, ich habe im Handball im Verein gespielt, so zum Sprint aufs Tor, wollte irgendwie aufs Tor werfen, bin aber irgendwie so weggerutscht, auf den glatten Holzboden, weitergerutscht und auch frontal mit dem Kopf in eine Backsteinwand und dann war wieder ein... Also,
aber war's da gleich, also... Ja. War ja, das ein anderer Zahn dann noch?
Nee, der gleiche wieder.
Okay.
Aber wäre das nicht passiert, wärst du vielleicht nie zum Skaten gekommen. Weil du weiter BMX gefahren wärst.
Ja, man weiß es nicht.
Schicksal.
Manchmal ist Schicksal, ja. Manchmal fügen sich die Sachen wieder.
Okay, zum Blog Live gehört natürlich auch ein Song. Was hast du damals so gehört?
Bin mit viel Hip-Hop aufgewachsen. Ich glaube, meine erste Begegnung mit so Hip-Hop aus Amerika war das Album Wu-Tang Forever durch meine Schwester. Ich glaube, ich war so... 6, 7 und ja, ich glaube, da kam das Album wahrscheinlich raus. Dann kam ich halt mit RZA, GZA und Killer Bee in Kontakt und habe das auf ihrem CD-Player gehört.
Geil.
Und dann, ja, viel Hip-Hop, aber auch dann so ein bisschen Punk und so ein bisschen so Ska-Punk-Zeug, so gerade so, als ich so 10, 11 war. Und halt so auch der Soundtrack aus Tony Hawk's Pro Skater war so schon einfach Begleitung. Aber genau ein paar Jahre später, so MP3-Player-Era, 256 Megabyte haben, glaube ich, für so 40 Songs gereicht. Und da war der Großteil Hip-Hop, Gangster, DJ Premier und so weiter.
Ja, ich glaube, einen der Tracks, den du gerade genannt hast, den haben wir auch dabei. Big L, rest in peace. Rest in peace.
Was ist das für ein Song?
Ein legendärer Song. Full Clip.
Von?
Gangster, DJ Premier.
Ja, Mann. Gibt es eine Situation, die du damit verbindest?
Boah, ja, den Sound habe ich das erste Mal gehört in einem Skate-Video. Ich glaube, The DC-Video. Josh Kalis Part, unglaublich talentierter, iconic Skater aus Philly. Ich fand sein Part mit der Musik, das Skaten, also sein Style, wie er skatet, halt immer sehr... Das war halt mein Idol. Also ich fand es halt einfach geil. Und dementsprechend habe ich halt auch so die Musik, die halt an den ganzen Videos lief, halt täglich gehört. Fresh out the gate again, time to raise the stakes again. Fat my plate again. Y'all cats know we always play to win. GNG to the stars, son. Haters took the shit too far, son. Standardprogramm würde halt sein, den 25er-Bus in Evershagen besteigen und dann halt irgendwie MP3-Player auf den Ohren und gedanklich abschweifen und sich, glaube ich, in eine andere Welt beamen und über Skateboarding nachdenken oder über Skate-Tricks ganz viel in der Schule auch. Also ich habe unglaublich viel, also so Sachen visualisiert, die ich gerne auf dem Skateboard umsetzen möchte und ja, großer Einfluss.
Dann lass uns vielleicht nochmal zu einer weiteren Station fahren, die auch mit Skaten zu tun hat. Fällt dir direkt was ein?
Das Ostseestadion.
Was ist das Ostseestadion?
Das Jakob!
Nein, ich weiß natürlich, aber es wissen bestimmt nicht alle. Das ist, vor allem, was hat das Ostseestadion mit Skaten zu tun?
Eigentlich nichts, aber für mich ganz viel. Mhm. Also das Ostseestadion ist ja einfach die... Austragungsstätte des Hansa Rostock Fußball und das hat mal so eine deftige Renovierung irgendwann bekommen in den 90ern und somit war das dann halt unser Spielplatz zum Skaten und dann hat sich da eine neue Skate-Community entwickelt.
Und nicht das Stadion selbst, sondern davor, oder?
Da, ja, genau, vor dem Stadion, ja, okay. Vor den Eingängen, ne? Mhm. Also du hast ja wirklich so das Stadion vor dir, musst dir bildlich vorstellen, dann hast du so Stufen von 1 bis 5, an den Seiten hast du nochmal weitere Stufen und überall hast du so Kanten und zum Rutschen und alles ist eigentlich ziemlich guter Boden gewesen, was halt total special war für Rostock, also war nicht der Standard, normalerweise halt so Ostplatten, einfach völlig ungeeignet zum Skaten.
Ja.
Und mit wem hast du da so gechillt?
Naja, mit Martin und Danny aus meiner Platte habe ich das meistens besucht. Also das war irgendwie so eine Viertelstunde mit dem Bus von Evershagen. Und dann warst du in Reutershagen in dem Bezirk und da war es dann halt schon so ein bisschen feiner. Da waren halt so, das war nicht ganz so plattenmäßig. Ich glaube, da war halt einfach schon, du hast so gemerkt, du näherst dich so der Innenstadt und es ist ein bisschen besserer Standard und die Familien sind, glaube ich, ein bisschen besser aufgestellt. Und da habe ich die Skate-Szene so kennengelernt, die sich da so getroffen haben aus verschiedenen Gegenden. Also es waren dann meistens 10, 20, mal 30 Leute aktiv. Über die Jahre sind auch ein paar gegangen und ein paar kamen dazu. Und also es war eine richtig gute Zeit.
Und hat euch das dann auch mal manchmal ins Stadion gezogen oder wart ihr wirklich nur davor? Beziehungsweise habt ihr auch geskatet, wenn da irgendwie gerade ein Fußballspiel stattgefunden hat?
Ja, also wir mussten manchmal weichen, weil Spiele statt...
Ich stelle es mir ultra stressig vor. Ich war ja oft in meinem Leben im Ostseestadion. Und dann da zu skaten, finde ich... ich bin Hansa-Fan.
Ach was?
Ja.
Okay. War ich auch mal.
Ja?
Ja, ich hatte Head-to-Toe, alles von Hansa.
Echt?
Aber vom polnischen Markt geschmuggelt.
Ja, ja, weil ich stelle es mir stressig vor, wenn dann die Hansa-Leute unterwegs sind, da entspannt skaten zu können.
Ja, man ist dann einfach nicht da gewesen. Und wenn man es halt doch gewesen ist, weil man es vergessen hatte, dass Spieltag ist, dann hat man halt ja den Club halt in seiner Schönheit nochmal live beobachten können. Also ja,
schreib mal.
Also rausstechendes Erlebnis ist so, als die ein Derby-Match gegen St. Pauli hatten und wir...
Immer spannend.
Ja, voll. Also, ja, es ging ab halt, ne? Fanbus und Fanautos, die dann irgendwie abreisen wollten, wieder nach Hamburg. Aber die hatten es dann nochmal ein bisschen körperlich zu tun mit dem Hansa Rostock Fanclub. Ja, sowas haben wir dann beobachtet, auch mit einem Lächeln natürlich, wenn wir gesehen haben, dass die sich da jetzt heftig geben und wir sitzen auf einer Straßenseite und können einfach mal so ein bisschen Kino auch haben. Ja.
Also hattet ihr nie Schiss, dass ihr damit reingezogen werdet?
Nee, wir hatten ja jetzt irgendwie, nö.
Nee?
Nee, das ist deren Welt gewesen. Wir hatten unsere Welt. Bestimmt hätt's da auch, aber nee, da waren wir zu geschickt, glaube ich.
Ich meine, so Vereine wie Hansa sind ja super bekannt für, ich nenne es jetzt mal, leidenschaftliche Fans. Glaubt ihr, dass das was Ostdeutsches ist? Dass so Ostclubs häufiger heftige Fans haben?
Ich glaube, ich kann es nicht mit einer krassen Expertise beantworten, aber ich finde schon, dass der FSV Zwickau die beste Fanszene hat, die es gibt.
Nach dem FC Hansa.
Ja, darüber scheiden sich die Geister. Aber nee, keine Ahnung, ich finde es halt super wichtig, auch als Anknüpfpunkt für Jugendliche, um sich irgendwie mit was aus der Heimat zu identifizieren zu können. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man auch mal irgendwie über Rassismus und Co. im Fußball spricht. Und ich habe den Eindruck, dass das gerade in so Städten wie Zwickau, aber ich glaube, das ist ein deutsches Phänomen, immer noch so ein Ding ist, dass man irgendwie behauptet, man ist neutral im Fußball und Politik gehört da irgendwie nicht rein. So.
Ja, macht der Hansa auch.
Voll.
Aber ja, ich glaube, ich finde es auch wichtig einfach für junge Menschen, weil bei uns war es ja auch, ich habe ja nie mich aktiv für Hansa entschieden, sondern wir hatten halt nichts sonst. Also wir sind halt immer zu Hansa gefahren mit meinen Friends und so, weil am Wochenende ging halt nicht so viel und dann... Wir wurden sozusagen da reingeboren ins Ostseestadion gefühlt.
Es ist aber auch ein kleines Luxusticket, ne? Weil ich hätte mir das ja als Kiddy schon gewünscht, dass ich öfter mal ins Stadion hätte gehen können, aber ich hatte da irgendwie auch keine Connection, keinen Anschluss. Ich glaube, es war auch einfach recht teuer. Also ich war mal bei so einem freien Spiel, aber ich glaube, das war eine Übertragung. Also ich war im Stadion, aber es war eine Weltmeisterschaftsübertragung. Aber wie weit fährt man denn da? Von
Honolulu fährt man eine Stunde oder so. Und es war dann halt, also war natürlich auch nicht oft, weil es halt schon auch teuer ist, aber irgendwie mit einem MV-Ticket da zu fünft auf ein Ticket drauf und dann irgendwie, keine Ahnung, so ermäßigte Karte, mal ging das dann. Aber das war halt immer so, das war so unsere Jugendkultur.
Mega. Hätte ich auch gern gehabt. Also ich liebe so Stadionatmosphäre. Ich war ein paar Mal so Champions League-Spiel, Lissabon gegen Bayern damals, war mega. Und auch irgendwie mal Barcelona gesehen. Also ja, ist Killer. Früher einfach kein Connect zu gehabt. Aber ich glaube, als Teenager hätte ich dann auch irgendwie nicht mehr gehen wollen. Ich glaube, der Club war dann auch so ein bisschen... Hey, ich will hier überhaupt nichts Falsches sagen.
Nee, hat schon teilweise richtig beschissene Fans. So. Und das macht den Club auch richtig kaputt,
leider. Ich finde auch, es ist vielleicht so ein bisschen so das Gegenteil von so einer Skate-Wettkampf-Kult vor, weil ich habe immer den Eindruck, dass da so ein totaler gegenseitiger Support da ist für alle und jeden, auch wenn es gerade irgendwie im Wettbewerb ist. So.
Kannst du aber nicht so sagen. Ich saß mal mit Freunden aus der Skate-Szene und zwei Hansa-Spielern am selben Blackjack-Tisch in Warnemünde im Casino. Und da gab's so eine Phase. Und
so random.
Da waren diese zwei. Und die haben auch nicht sonderlich gut gespielt. Also Blackjack, ich weiß nicht, wie es im Fußball lief, aber zu der Zeit glaube ich auch nicht so rosig. Und die waren gut dabei. Also am Glas als auch am Zocken.
Aber waren die cool zu euch? Also hattet ihr gemeinsam eine gute Zeit?
Ja, die waren halt voll.
Ja.
Und
Surprise.
Ich hatte ein Budget von 50 Euro oder 100 und die wahrscheinlich ungefähr das 80-fache.
Okay.
Dementsprechend war die Dynamik am Tisch ein bisschen beschissen. Und ja, da erinnere ich mich ganz, ganz gut dran. Ansonsten war sie ganz nett, glaube ich. Und sehr jung, glaube ich. Also so 18.
Wir haben jetzt eine Menge über Sport gesprochen und zu jeder OKF gehört auch Verpflegung, auch als gute Sportpause.
Ja, lass mal was snacken, bevor wir dann was trinken gehen.
Ja, ich habe gehört, wir haben da was vorbereitet. Was haben wir hier?
Das sieht so krass aus. Erstmal Foto machen.
Erstmal ein Foto. Ja, das ist Milchbrötchen aufgeschnitten und belegt mit Vollmilchschokolade.
Warum haben wir das hier?
Ich habe das viel gegessen. Das war ein unschlagbarer Snack meiner Jugend. Ja, und dann gab es immer so diesen Vorteils-Milchbrötchen-Pack. Ich glaube 10 für einen Euro. Und der wurde dann halt nochmal aufgewertet mit Schokolade. Dann warst du ziemlich günstig bei so, ja, zwei Mahlzeiten am Tag, oder?
Komm. Ja.
Dann hauen wir mal rein, oder? Taste Test.
Kann man machen, oder?
Ist das denn wie, kennt ihr Asset-Schnitte?
Nee.
Ich auch nicht.
Das ist eigentlich genau das gleiche, nur als Schokoplättchen für Brötchen. Schmeckt genauso.
Also wie so eine Käsescheibe als Schokolade, oder?
Einfach eine dünne Schokoplatte, die man sich aufs Brötchen legt.
Ein bisschen eleganter als das fette Stück Schoki hier.
Aber schon geil. Also war das so euer Hauptsnack oder hattet ihr noch viele andere?
Was gab das? Aber am guten Tag gab es auch mal einen Döner, aber sonst gab es halt auch so ein Loser-Lunch, halt so einfach so Semmel mit Aufstrich. Und dann wurde da so reingedippt.
Kenne ich.
Ja,
geil.
Wir haben auch immer, ich glaube, mein Loser-Lunch war so, dass wir mit meinen Leuten immer zu Famila gegangen sind. Das war der Einkaufsmarkt neben unserer Schule.
Mhm.
Dann haben wir uns immer für 19 Cent das Brötchen gekauft und einen Dip geteilt. Und dann haben wir da mal reingedippt. Und es war sehr häufig in meinem Leben mein Mittagessen.
Ich also, glaube, wir haben uns immer so Asian-Nudeln geholt, aber die halt nicht mit Wasser aufgekocht und einfach so pur gesnackt.
Oh, das haben wir auch gemacht.
Kennt ihr das? Ja, okay.
Fand ich aber nie geil.
Echt nicht?
Verstehe ich auch nicht.
Aber wenn man so das Pulver noch drauf macht, ich find's bis heute das ist so ähnlich geil wie Chips.
Du musst ja irgendwie anfeuchten, die Nudeln, damit das Pulver da hängen bleibt, oder?
Nö, das geht auch so.
Ja.
Und das Milchbrötchen, machst du dir das heute ab und zu auch noch oder ist das ein Ding von früher?
Ich glaube, das ist jetzt gerade das erste Milchbrötchen, ey, keine Ahnung, in 5 oder 10 Jahren. Ich weiß es nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das letzte Mal das gegessen habe, aber das war schon so Tagesprogramm früher, ja.
Okay.
Nach den Nachrichten geht's weiter mit OKF, Ortskontrollfahrt. Diesmal mit dem international erfolgreichen Skateboarder Danny Pham, der aus Rostock kommt.
Ich kann sagen, mein Krieg ging hier zu Hause weiter. Der Krieg in Afghanistan hört für mich niemals auf.
Killed in Action, die neue Staffel des erfolgreichen Podcasts.
Immer wieder sind uns in den vergangenen Jahren Soldaten und Soldatinnen begegnet, die von ihrer psychischen Erkrankung erzählt haben und eben von ihrem Ringen mit der Bundeswehr.
Unsere Reporter haben ein Jahr lang recherchiert.
Also die letzten Jahre waren für mich ein Albtraum und es ist auch ein Schlag ins Gesicht, dass ich offensichtlich einsatzgeschädigt bin und die Bundeswehr sagt, du bist es nicht.
Also wir haben noch keinen Fall erlebt, der ohne bürokratische Hürden und Schwierigkeiten in der Rehabilitation gestartet.
Uns ist auch klar geworden dabei, Soldaten trifft die Enttäuschung, treffen diese Konflikte besonders hart, weil sie in hohem Maße treu und loyal gegenüber ihrem Arbeitgeber sind.
Killed in Action. Trauma Bundeswehr. Ab sofort in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21.30 Uhr mit Jasmin Becker. In Kalifornien gehen die Proteste gegen die Abschiebepraxis von US-Präsident Trump weiter. In Los Angeles und in San Francisco wurden bei Ausschreitungen Dutzende Menschen festgenommen. Für die Innenstadt von L.A. gilt inzwischen ein Versammlungsverbot. Aus Los Angeles, Andreas Hein.
Dass Präsident Trump Soldaten der Nationalgarde geschickt hat, dagegen wehrt sich Kaliforniens Gouverneur Newsom heftig. Er will gerichtlich dagegen vorgehen, weil es über seinen Kopf hinweg entschieden worden ist. Newsom ist davon überzeugt, dass das Entsenden der Nationalgarde die Situation nur noch weiter anheizt. Trump reagierte darauf mit einer Ankündigung, im Zweifelsfalle weitere Soldaten hinterherzuschicken.
Russland und die Ukraine haben heute erneut Gefangene ausgetauscht. Das russische Verteidigungsministerium meldete, dass Soldaten unter 25 Jahren aus ukrainischer Gefangenschaft entlassen wurden. Im Gegenzug seien ukrainische Soldaten übergeben worden. Wie viele heute freikamen, wurde nicht genannt. Insgesamt sollen jeweils 1.200 russische und ukrainische Soldaten in ihre Heimat zurückkehren können. In der Nähe von Köln haben Passagiere eines liegen gebliebenen ICEs heute 5 Stunden auf ihre Evakuierung warten müssen. Einige Reisende seien so aufgebracht gewesen, dass die Polizei gerufen wurde, sagte ein Bahnsprecher. Die Lok war auf dem Weg von Dortmund nach München an einer schwer zugänglichen Stelle gegen einen großen Ast gefahren. Passagiere gelangten mit speziellen Brücken in einen Evakuierungszug. Zum Teil mussten auch Böschungen für Trittleitern freigeschnitten werden. Der britische Bestseller-Autor Frederick Forsyth ist tot. Er starb im Alter von 86 Jahren. Bekannt war er für seine Werke wie Der Schakal oder Die Akte Odessa. Aus London, Franziska Hoppen.
Akribisch schildert Autor Frederick Forsyth die Methoden der Geheimdienste in seinen Büchern. Erst später wurde klar, warum der Brite sich so gut auskannte. In seinen Memoiren, erschienen 2015, machte Forsyth erstmals öffentlich, während des Kalten Krieges zeitweise selbst dem britischen Geheimdienst MI6 zugearbeitet zu haben.
In Berlin wird ab heute mit einer Lichtprojektion an die Reichstagsverhüllung vor 30 Jahren erinnert. Bis zum 20. Juni wird jeden Abend die Westfassade des Gebäudes angestrahlt. Das soll dann so aussehen, als hingen dort meterlange Stoffbahnen. 1995 hatten die Künstler Christo und Jean-Claude den kompletten Reichstag verhüllt. Die Bilder gingen damals um die Welt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nachts locker bis gering bewölkt, später wolkiger und meist trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 12 und 7 Grad. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 18 und in Perleberg 17 Grad. Morgen bekommen wir meist dichte Wolken, im Verlauf dann von Nordwesten Regen und einzelne Gewitter. Es wird auch wieder ziemlich windig, das Ganze bei 17 bis 22 Grad in der Spitze. Die Zeit 21.33 Uhr.
Der ARD-Infoabend. Jetzt geht's hier weiter mit OKF, Ortskontrollfahrt. Diesmal mit dem international erfolgreichen Skateboarder Danny Farm, der aus Rostock kommt.
Dann lass uns vielleicht weiterziehen. Wo können wir als nächstes hinfahren?
Dann würden wir weiterfahren mit dem 25er-Bus in die Stadt bis zum Dobraner Platz. Gegebenenfalls nochmal kurz bei Kick rein, frisches Blankshirt geholt für 1 Euro. Ist halt irgendwie Teil der Uniform. Fresche Baggy Jogger, muss alles luftig sein. Frisches XL-Shirt, vielleicht noch ein zweites schwarzes Shirt drüber. Und dann vielleicht kurz ein Skate-Shop bei Ozone in der Langstraße. Oder direkt ein Skatepark in August-Bebel-Park.
Bevor wir da ankommen, hören wir vielleicht nochmal einen Song rein, oder? Wir dürfen ja unseren MP3-Player nicht vergessen. Mhm. Deshalb lass uns mal reinhören.
The invincible, untouchable, CNN. That's what them niggas keep asking.
When CNN gonna do a joint with me? Was ist das für ein Song?
Oh, wie gut ist der Song, bitte? Sag mal. Your Melvin Flint drop, my whole colossal stop. I can't believe I fucked up and made a half-ass album. My excuse is, my pops just died, and I ain't wanna make music. My pops just died, my fans stuck with me. My shit still went gold. I got a habit just to drive, getting ahead and I roll.
War schon gut, ja. Mhm. Aber erklär mal, was das ist.
CNN. Wie kam ich in Berührung mit diesem Song? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, Yannick Schall, mein damaliger oder auch bis heute Skatefreund, aber er hat mich schon so unter die Fittiche genommen und mich später nach Berlin gebracht. So, wir haben uns über Skype immer so ein bisschen Musik geschickt.
Ah, wer ist das? Also muss
Yannick?
Man,
ja, Yannick Schall muss man kennen. Das ist ja so Berliner Skateboard-Legende.
Todesbekannt, bekannt, sagst du?
Naja, auf jeden Fall fünffacher deutscher Meister.
Oh je.
Und damals auf jeden Fall für mich halt einfach sehr einflussreich. Ja, einfach ein cooler, enger Freund.
War das dann so auch die Zeit, in der du angefangen hast, so Skate-Videos zu drehen?
Ja, schon davor. Mhm. Aber ich habe Yannick mal an der Charité in Berlin getroffen. Da kannte ich ihn noch nicht. Mhm. Erste Mal getroffen, aber ich wusste, wer er ist. Er wusste aber nicht, wer ich
zufällig
bin. Zufällig an so einem Skatespot. Und dort habe ich einen Trick gemacht und dann war er da mit seinen zwei Jungs und dann hat er gesagt, hey, du fährst cool, schick mir mal ein Sponsor-Me-Tape.
Krass.
Was ist das?
Und dann war ich so, okay, wenn der das jetzt von mir möchte, dann, also wir sind in Kontakt geblieben und dann habe ich das irgendwie aufgestellt, dieses Sponsor-Me-Tape mit meinem Freund aus Rostock, Benny.
Erklär mal, was das ist.
Sponsor-Me-Tape ist so, na, heute ist das gar nicht mehr so ein Ding, weil du hast halt Instagram und da kann eh jeder sehen, was du machst. Mhm. Aber damals, um irgendwie ein Stück weit bekannt zu werden oder aufmerksam auf dich zu machen, hast du ein Sponsor-Me-Tape gedreht. Also eigentlich so ein bisschen wie mit der Musik, wo man so sein Tape einschickt.
Ja.
Und
da zeigt man einfach, was man macht, oder wie?
Genau, also dann hat man da seine Spots und Tricks und mögliche Vielfalt. Und da habe ich dann so meinen Zusammenschnitt mit Benny fertig gemacht und zu Yannick geschickt. Und dann habe ich meine ersten Sponsoren bekommen. Ich glaube, auch wirklich den Tag nach der Veröffentlichung kam direkt so ein Anruf aus Münster und dann...
Und für das Video habt ihr auch das Lied verwendet, oder?
Nee, aber ich weiß nicht genau, wo das Lied herkam. Aber ich habe sehr viel gehört und es hat mich, glaube ich, mit meinem Skaten sehr weitergebracht, weil es mich halt sehr gepusht hat.
Und was bringt so ein Sponsoring-Vertrag? Also
was hat das konkret verändert für dich? Ja.
Na, der große Traum war natürlich immer für mich irgendwie so ein Stück weit Unabhängigkeit zu haben. Ja. Also ich brauche halt Product zum Skaten und das ist halt sehr großer Verschleiß. Mhm. Wenn du viel fährst, hast du ein Board eine Woche, also nur das Brett und dann die Schuhe vielleicht auch irgendwie eine Woche oder zwei oder so.
Ständig Kugellager wechseln, oder?
Kugellager wechseln. Also alles muss irgendwie auch immer fresh sein, damit sich halt auch smooth anfühlt. Ja, ich habe mir mal alles irgendwo zusammengeschnorrt bei Freunden und mal hier mal ein Board abgefallen und da die Rollen und da die Schuhe und alles gebraucht. Und dann habe ich auf einmal so ein Sponsoring bekommen und habe relativ fast so, ja, so viele Schuhe bekommen, wie ich wollte. Und meine Mom war so, okay, cool, das ist
geil.
Wahnsinn. Und die war ganz stolz und ich war ganz happy.
Krass, cool. Dann lass mal jetzt einen Babyskater. Wo sind wir hier? Was ist das für ein Ort?
Die August-Bebel-Straße ist eine große Durchfahrtsstraße in der Rostocker Innenstadt, also an den Wallanlagen, führt die vorbei. Und dort entstand irgendwann dieser Skatepark, da war ich glaube ich 13 und den haben wir dann irgendwann entdeckt. Und das war schon so der beste Skatepark in Rostock bis heute. Und vorher ist man halt viel so in den Plattengegenden und drumherum liegenden Bezirken halt irgendwelche Skateparks halt abgefahren. Aber es war nie das Wirkliche, da hat immer irgendwas gefehlt, das war irgendwie hingerotzt und das war dann halt schon so recht solide und da hat man dann wirklich so Anschluss zu den anderen Szenen und anderen Kiddies und anderen Leuten halt aus ganz Rostock bekommen, weil sich da halt alle getroffen haben und ja, es war unglaublich spannend und halt auch ein großer Einfluss halt, also weil, keine Ahnung, bevor waren wir halt zu dritt oder zu viert oder zu fünf und da waren es dann irgendwie 20 andere Charaktere oder so oder mehr aus der Stadt selber oder auch aus Dirko, aus also anderen Platten oder manche kamen vom Dorf. Ja, so eine bunte Mischung an allem. Und man hat aber auch irgendwie so das Gefühl gehabt, dass so jeder ein bisschen seinen eigenen Flair hat, also je nachdem, wo er halt stammt. Und das war dann so ein neues Zuhause.
Wie viel Zeit hast du da so verbracht?
Ich habe da zwischen 13 und 19 viele, viele, ja, Tage verbracht. Also jeden Tag, den ich Zeit hatte, hätte ich da 6 Stunden am Tag skaten können. Keine Ahnung, 12 Uhr mittags irgendwann hin, sofort und dann irgendwann abends nach Hause.
Gibt's auch da noch eine Story, die dir krass im Kopf geblieben ist? Die vielleicht
irgendwelche besonderen Erlebnisse oder so?
Welche Erlebnisse?
Habt ihr da auch gesoffen?
Ja, nicht gut in Kombination mit Marihuana. Also gerade nicht, wenn die Toleranzen noch nicht so aufgebaut ist. Also ist auf jeden Fall kein guter Cocktail. Aber ja, also generell die ersten Begegnungen so mit Marihuana rauchen mal. So ist man irgendwann, hat man mal zugegriffen. Man kennt's. Der schlechte Einfluss, die Skateboarder, wie immer. Und dann...
Stimmt, weil es auch mal Skateboarder gemacht haben.
Ja. Nur, nee, Ich glaube, auf einer Seite hat es mir geholfen, mich so in meinen Sport und mein Hobby mich so reinzusteigern, weil man ist ja dann manchmal schon so in der Tunnelvision, wo man irgendwie sehr fokussiert ist. Aber ich glaube, ich habe auch ein Stück weit einfach Realität verdrängt oder auch zur Schule verdrängt und dann Elternhaus so ein bisschen verdrängt. Also
magst du darauf eingehen, was du da verdrängen musstest?
Ja, das war ja noch nicht mal bewusstes Verdrängen. Ne? Mhm. Also ich denke, als junger Mensch ist man eh sehr unbewusst.
Ja.
Ich habe, glaube ich, so einfach so ein bisschen für Abstand von zu Hause gesorgt. Also sei es halt dann auf dem Skateboard oder halt mit meinen Freunden oder halt beim Kiffen irgendwie, halt einfach mich so ein bisschen weggebeamt und einfach so, ja, Dinge, die einfach zu Hause ein bisschen ungemütlich waren. So, ne? Also es manche Themen, wo dir als Kind einfach irgendwie so ein bisschen, was dir ein bisschen auf den Magen schlägt, womit du irgendwie nicht klarkommst und ja, so ein Elterndruck, sag ich mal.
Findest du auch, dass das vielleicht irgendwie ein Problem ist, dass es zu wenige Orte gibt für Jugendliche in Rostock, die vielleicht irgendwie Struggles haben?
Ja, nicht nur in Rostock. Also ich denke, es sollte generell mehr Orte oder mehr Angebot geben, irgendwie Städten oder die Kommunikation. Kann ja in der Schule auch anfangen. Da haben wir ja auch unsere Strukturen in Schule, also klar, jeder kennt's und ich erinnere mich halt ganz gut daran, dass eigentlich solche Sachen ja in der Schule gar keinen Platz finden. Es sei denn, du hast Special, so Lehrer, so, weißt du, so.
Und mit solchen Sachen meinst du Gefühle, Struggles,
Emotionen? Ja, genau, Gefühle, Struggles, wenn mal irgendwie, ist ja auch offensichtlich, wenn ein Schüler monatelang mit roten Augen im Unterricht sitzt, die er vorher nicht hatte und dann aber nicht mehr liefern kann und nicht mehr Teil des Unterrichts sein kann, dann müsste da eigentlich mal ein bisschen mehr passieren als ein roter Eintrag im Hausaufgabenheft, ne? Welche denn zu Hause wiederum für Emotionen sorgen und die du dann daraufhin irgendwie nicht kommunizieren willst, weil du es halt nicht gelernt hast. Das war, ja, der Kommunikationsweg war nicht der gesündeste. Dann suchst du dir halt irgendwie so andere Kommunikationswege, zum Beispiel mit deinen Freunden.
Vor.
Ja.
Ja, also wir haben noch ein Getränk dabei. Ja. Ich glaube, wir machen einfach mal weiter.
Ja. Ist jetzt ein harter Übergang.
Voll.
Lass uns mal erstmal
ein Getränk holen.
Erstmal ein Getränk holen.
Erfrischung.
Was haben wir hier dabei?
Einen erfrischenden Zitroneneistee der Marke Gut und Günstig.
Jakob, bist du Pfirsich oder Zitrone?
Ich glaube eher Pfirsich. Aber ich wechsle auch oft. Ich finde doch beides gut. Ich finde diesen Streit, der da so imaginiert wird, ist auch dumm.
Ich glaube, ich habe mir noch nie einen Zitroneneistee selbst gekauft.
Echt?
Ja, ich bin richtig militantes Team Pfirsich.
Was sagst du?
Ja, war ich auch mal Team Pfirsich. Ja.
Und wie bist du gewechselt?
Schleichender Wechsel zu Team Eistee. Also ich will da gar keine Partei ergreifen. Pfirsich ist genauso cool, aber Eistee ist, glaube ich, mehr erfrischender. Es ist so, wenn du so richtigen Brand hast, es ist richtig heiß, dann ist der Pfirsich-Eistee so ein bisschen klebriger, ein bisschen süffiger. Unser, ja, das Eistee von, also der Zitronengeschmack ist einfach ein bisschen erfrischender.
Ja, unser Kiffgetränk war halt immer Pfirsich. Also das war schon irgendwie, es hat immer dazu gehört.
Und ja, auf jeden Fall, ich erinnere mich, man nippt dann auch so, man ist auch richtig so am Wegnippen und das geht einfach nur runter.
Ja, in diesem Sinne.
Ja.
Prost.
Ist aber jetzt Plastikflasche, ne? Also original wird's dann halt wirklich so, wenn der Tetrapack 24 Stunden stand und nächsten Tag so am Deckel so ein bisschen aufgeweicht ist.
Was schießt dir in den Kopf, wenn du das trinkst?
Boah, ewig lange Skatepark-Sessions. Großer Durst. Durst, der einfach nicht gelöscht werden kann durch Eistee, sondern eher durch Wasser gelöscht werden sollte. Aber auch, einfach eine gute Zeit, Sommer. Ja, wir sind dann manchmal so irgendwie im Sommer mittags halt im Skatepark und dann irgendwann abends sehr spät nach Hause. Aber irgendwie würde ich mir meine Kindheit auch gar nicht anders vorstellen wollen.
Geil, dann lass uns weiterfahren, vielleicht zur letzten Station für heute.
Wo wollen wir die OKF in Rostock heute beenden?
Die beenden wir in dem Uniklinikum am Doberaner Platz, aka Volkstheaterbühne.
Und warum?
Weil das mein Ausstieg war aus Rostock. Ich habe mich dort als Zivildienstleistender, wie sagt man, applied,
anstellen lassen.
Oh Gott. Und habe dort 9 Monate lang in der Orthopädie Mädchen für alles sein dürfen. und habe in unmittelbarer Nähe dann auch meine erste Wohnung gefunden und bin eigentlich sehr, sehr dankbar für diesen Job, weil der ja schon nochmal so eine extra Gabe Realität irgendwie auch in meinem Leben war, weil ansonsten hätte ich nach der Schule vielleicht direkt nur geskatet und es wäre auch ein bisschen weird. Also es ist schon eine coole Zwischenetappe, die da noch irgendwie stattfand. Lustigerweise bin ich auch in dem Krankenhaus geboren worden. Ja, also ich will nicht sagen, ich vermisse die Zeiten, das auf jeden Fall nicht, aber irgendwie schwebt man gern so in dieser Memory zurück, in der Erinnerung, dass man, ja, das, wie es gelaufen ist, schlussendlich, ne?
Erinnerst du dich an irgendeinen Patienten oder an irgendeine Begegnung besonders, wenn du daran zurückdenkst?
Ja, ich mochte meine Patienten fast alle sehr gerne. Also ich hatte jetzt keine negativen Erinnerungen, wo ich sage, so, oh, das ging gar nicht. Ich fand es immer sehr emotional und man muss sich halt irgendwie auch kümmern. Also es ging halt los, 6.30 Uhr morgens aufstehen, wecken, ausräumen, frisch machen, sauber machen, Bett fahren lernen, halt all der ganze Kram halt. Und dann gab es halt zum Beispiel auch so einen Professor, Doktor, der sehr lange auf der Station lag, weil er einfach sehr alt war und immer wieder irgendwelche Sachen aufgetaucht sind. Und den habe ich echt so monatelang füttern müssen und mit dem wurde ich immer verwechselt. Also er hat mich einfach mit einem seiner alten Studenten verwechselt und dachte, er ist gerade irgendwie in der Vorsitzung mit jemand. Ja. Genau, aber manchmal hat er es dann doch noch gerafft, dass ich es einfach bin. Und dann ist er, ja, irgendwie letzter Tag war dann, dass er operiert wurde und ich war in der Spätschicht, bin dann von der Spätschicht nach Hause, kam nächsten Tag wieder zur Frühschicht. Also hab den Tag davor noch gesehen im Aufwachraum, ihn irgendwie gefüttert oder beziehungsweise Getränke gegeben und dann ist er aber nächsten Tag halt verstorben. Das war irgendwie so, der war süß. Ja, gute Erinnerung.
Das war wahrscheinlich auch die Zeit, in der du das erste Mal so eigenes Geld verdient hast, oder? Hat dir das so neue Möglichkeiten eröffnet in Rostock?
Oh ja, ich war ein reicher Mann. Ich konnte viel feiern.
Wo denn?
Ja, es gab nur Champagne.
Wo bist du feiern gegangen in Rostock?
Ich war so im Yatz halt oft feiern oder in der Stubnitz, Clubschiff. Das war echt ziemlich cool. Drum Bass Party.
Warst du auch mal im LT? Wie Felix Groß und ich in meiner Jugend.
Nee, erzähl mal, wie war's? Also ich war nie da. Also
wir waren cool. Das war natürlich für uns damals mega krass, weil wir nach Rostock zum Feiern gefahren sind. Also es war ja für uns ganz besonders hier schön die Dorfies irgendwie in der richtigen Stadt und so. Aber wir hatten ja Felix Groß ja auch zu Gast und der hat vom LT viel erzählt, dass er da mit seinen Hansa-Leuten auch dann feiern gegangen ist.
Oh ja, den sehe ich da. Den sehe ich da, ja, ja. Also ich stand ein paar Mal davor.
Also du bist ein bisschen nicht reingegangen.
Nee, ja, wir sind so immer auch davor gestanden. Wir sind, glaube ich, vielleicht war ich einmal drin, ich weiß es nicht mehr. Ich habe ein bisschen Gedächtnissprung.
Ist auch nicht so ultra besonders, aber für uns Dorfies war es die Welt.
Ich glaube auch für die Rostocker war es auch eine Welt. Aber da waren auf jeden Fall auch ein paar Jacke-Typen immer unterwegs und die waren so, ich glaube, da Chrisse schnell eins über den Latz gezogen.
Ja,
das war so der,
ja,
das
da
Image.
Du, ja, ja. Das
so. Deswegen, ich war ja mehr Alternative, KTV, Studenten, auch wenn ich nicht studiert habe, habe ich mich in den Bars rumgetrieben und Stubnitz war dann so eher elektronischer.
Und hast du aber so in dieser Zeit schon gecheckt, dass du nicht immer als das arbeiten möchtest, dass du irgendwie auch aus Rostock weg willst? Oder war so gerade Berlin und Co. noch gar nicht erschlossen so für dich?
Doch, Berlin war schon sehr erschlossen für mich. Also gerade zu der Zeit so plus minus, wo ich 18 war, war das eigentlich in Stein gemeißelt, die Idee. Ja. Nur wusste ich noch nicht wann. Und ich habe halt so viel Zeit in Berlin in meiner Jugend verbracht. Also auch schon vorher in den Sommerferien mein Vater, meine Schwester hier besucht. Später dann auch mit dem Skateboard hier Freunde gefunden, mit der Szene eng geworden.
Hattest du schon so ein Ziel in dieser Zeit oder so?
Ja, ja, so ein Stück weit. Also immer kleine Ziele. Natürlich irgendwie nicht so das vor Augen gehabt, was es schlussendlich wurde. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich nach Kalifornien gehe und dort halt irgendwie auch einen meiner Hauptsponsoren irgendwie finde und mit der Community dort auch knüpfe.
Ja.
Das war alles zu weit weg. Also es war einfach nicht greifbar. Aber ich dachte so, ich gehe nach Berlin und guck mal, was es wird. Und ich möchte auf jeden Fall gern vom Skaten leben, weil das habe ich ja schon wahrgenommen, dass Leute davon leben können. Ja, ob es jetzt gut oder schlecht war, das wusste ich nicht. Aber Einzelpersonen, also manche Skater konnten das ganz gut und das war so mein Ziel. Und
ja.
Denkst du, du wärst ohne Skaten jemals aus Rostock weggekommen?
Auf keinen Fall.
Echt?
Also vielleicht doch durchaus irgendwie. Krass. Also scheint ja zu gehen. Also Danny, mein Freund, der ist Tätowierer geworden und hat es auch geschafft. Und macht jetzt irgendwie, der war gerade jetzt in New York, hat mich gefreut für ihn.
Aber ist noch in Rostock?
Ah, nee, der ist auch weg.
Okay.
Hat aber bis vor kurzem noch dort gelebt und tätowiert. Aber da hätte auch ganz viel auf die schiefe Bahn geraten können. Ich glaube, er hat dann so eine Last-Minute-Kurve noch irgendwie bekommen. Und auch ich hatte großes Potenzial zum Scheiße bauen, auf jeden Fall. Und ja. Das wurde aber durch Skaten irgendwie alles mal kompensiert. Und ja, da habe ich so eine Opportunity drin gesehen, der ich nachgegangen bin. Es ist nicht so, dass ich so einen Educational-Plan jetzt hatte.
Hast du heute noch was mit Rostock zu tun? Bist du da manchmal noch oder eher nicht so?
Ich bin echt super selten da. Mein Onkel lebt da, mein Opa, also familiärerseits. Ansonsten habe ich auch noch ein paar Freunde dort, aber ich schaff's halt irgendwie durch meinen Terminkalender. Ja, nicht so oft, aber ich weiß nicht, manchmal wäre ich irgendwie gern kurz da, aber dann eher gedanklich als physisch.
Warum?
Ach, weißt du, manchmal fantasierst du ja auch einfach mal so, wen du gerne nochmal sehen würdest, aber dann merkst du auch, ey, dein Leben hier hält dich so auf Trab. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch einfach Prioritäten setzen und ja.
Immer so Nostalgie-Flashes gibt es dann also.
Genau. Und das ist so ein bisschen Dankbarkeit, glaube ich, auch, wo man herstammt. Weißt du, dass Rostock irgendwie als Heimat mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin.
Merkst du heute manchmal, dass du ostdeutsch bist? Ist das für dich ein Thema?
Vielleicht auch schon, als du dann nach Berlin gekommen bist damals?
Ja, es gab, glaube ich, so ein paar Redearten und Slangs und die sich dann schon anders gemacht haben.
Was denn?
Oder allein das Wort Kaufhalle ist halt auch so, okay. Ich habe das, glaube ich, so bis 10, 11 benutzt und wurde dann da später für auch ein bisschen ausgelacht in Berlin. Kaufhalle. Ja, und man rollt auch so ein bisschen. Und man rollt es nicht, man ad, ja, so eine dicke.
Ja, das ist Mecklenburg.
Mecklenburg. Ja. Machst du das auch?
Ja, das E und das Ä, das war auch das erste. Als ich weggezogen bin, wurde ich darauf sehr oft hingewiesen. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr doll. Ich habe das früher wirklich sehr doll drin gehabt und habe da auch das erste Mal gecheckt, dass das was von zu Hause ist.
Ja. Aber ansonsten kann ich dem auch nicht so viel abgewinnen. Und ich fühle mich jetzt gar nicht mehr so ostdeutsch. Nö, eigentlich nicht. Du?
Ich schon, ja.
Ja?
Ja. Aber ich glaube, also ich würde auch sagen, ich fühle mich auch erst ostdeutsch, seit ich weggezogen bin. Also natürlich hatte man da schon ein kulturelles Bewusstsein. Also ich meine, bei uns lief halt immer Klingklang und bei irgendwie auf dem Dorf hingen natürlich auch schön DDR-Fahnen in irgendwelchen Scheunen und so, da hat man das schon gerafft. Aber als ich weggezogen bin und viel in Berlin war und man auch viel irgendwie mit diesem es sind ja alles nur Faschos bei euch und irgendwie scheiß Ossis und so. Ich glaube, da habe ich das erste Mal so richtig drüber nachgedacht. Also vorher hat man schon auch wahrgenommen, aber eher so eine kulturelle Sache. Und dann habe ich es irgendwie auch politisch gecheckt, dass da schon irgendwie, dass es immer noch was ist, dass da noch irgendwie auch eine Identität dran hängt und so.
Ja, das Politische, aber das macht dich ja jetzt als Individuum nicht anders an sich, ne? Also weil du auch wahrscheinlich keine...
Ich glaube schon, also ich sag mal, neben dem Politischen glaube ich schon, dass da auch kulturell einiges hintersteckt. Ich glaube schon, dass das Ostdeutsche und auch die Kinder der Leute, die irgendwie in der DDR gelebt haben, die sind schon einfach anders drauf.
Aber man checkt es halt meistens erst im Austausch mit Leuten, die ganz anders herkommen. So.
Ja. Also was auch Werte angeht und so, würde ich schon sagen, dass es einen Unterschied gibt.
Absolut, ja, nee, definitiv. Also so emotional, Werte, Neighborhoods, Communities. Du sagst es, Werte, und das merkst du dann im Austausch halt, dass du einfach anders bist. Ist ostdeutsch.
Hast du was du uns noch mitgeben willst zum Abschluss?
Zu Rostock, was willst du den HörerInnen noch mitgeben?
Es geht steil bergauf.
Ja?
Ja, es geht ab jetzt steil bergauf. Ich habe gehört, Rostock liegt im Kommen.
Nee, das stimmt. Die Mieten werden teurer.
Ehrlich?
Also KDC, Dobi und so, das ist schon, meine Friends wohnen da. Das wird schon jetzt sehr hip und angesagt.
Mhm. Ansonsten probiert mal euch auch offen darzustellen gegenüber anderen Fußballclubs.
Niemals.
Okay. Boah, da gibt's richtig Beef für.
Also hier geht's am Tisch auf jeden Fall.
Aha.
Beef.
Deswegen, danke, dass du da warst.
Ja, wir beenden das Gespräch mal besser.
Ja. Dankeschön.
Danke, dass du da warst.
Sehr gerne. War schön.
Und an dieser Stelle wie immer der passende Podcast-Shoutout. Alle, die nämlich öfter in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Auto unterwegs sind, kennen die beiden vielleicht schon aus dem Radio von Enjoy. Pony und Bart ist der Podcast von Martina und Greg, den beiden Hosts der Enjoy Morning Show. Und die beiden fassen für euch regelmäßig die Woche zusammen. Was sind die wichtigsten Themen in News? Welche TikTok-Trends lohnen? Und was gibt's Neues bei Streaming-Diensten im Sport und überhaupt so auf der Welt? Pony und Bart hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wir hören uns ja nächste Woche wieder zum großen OKF Staffel 2 Finale mit Lieblingssongwriter Betteroff. Der erzählt, warum WG-Partys in Eisenach anders wild waren und warum er öfter mit Kunstblut durch ein Restaurant laufen musste. Bis dahin, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss. OKF, Ortskontrollfahrt, ist eine Produktion von Fritz vom RBB und dem MDR in Zusammenarbeit mit der dpa.
Die Moderation kommt von uns, Lilly Blauzun und Jakob Springfeld. Redaktion, Evelyn Denig. Sounddesign, Kevin Kastens. Audioproduktion, Sebastian Dressel. Projektleitung, Daniel Hirsch.
Kameraoperator, David Bader. Videoproduktion, Maximilian Specht. Redaktion Social, Lena Klitzner, Olivia Nowakowska und Jan Kartona. Distribution MDR Richard Kleitzmann. Executive Producer Daniel Hirsch, David Krause und Tom Kölm.
Alle Folgen hört ihr in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Es klingt verlockend. Heilung wie über Nacht, bei Depressionen, Panik, Sucht.
Ketamin hat was Faszinierendes. Es ist aus meiner Sicht so eine Art Game Changer.
Was passiert, wenn Patienten ein Narkosemittel zur Psychotherapie bekommen?
Also es hat sich für mich auch echt am Anfang komisch angefühlt, ja, weil es halt diesen Drogentouch hat.
Welches Potenzial hat Ketamin? Das klären wir in unserer neuen Serie. Wir sprechen mit Menschen, die auf Ketamin schwören und solchen, die davor warnen. Denn Ketamin ist umstritten, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch bei Fachleuten. Dr. Ketamin. Eine Story in 4 Folgen von Das Wissen über die Kraft eines Moleküls, das die Psychotherapie aufwirbelt.
Meine Garderobe hat sich tatsächlich ein bisschen verändert. Sehr viele Wollpullover, lange Wollunterwäsche. Ah, mir fällt noch was ein. Beheizbare Handschuhe. Ja, wie fühlt sich mein Job an? Minus 10 Grad, ein Traum. Ich bin Sophie Donges, bin die Korrespondentin im ARD-Studio Stockholm.
Sophie Donges ist für uns in Skandinavien und im Baltikum unterwegs.
Wir waren in Vilnius in Litauen. Dort habe ich Freiwillige getroffen.
Die Drohnenkurse sind Teil des litauischen Verteidigungsplans für den Fall eines russischen Angriffs.
Diese Freiwilligen sagen, ich muss was machen. Am Ende schützt es mich auch selbst.
Ich spreche jetzt mit unserer Korrespondentin. Welche aktuellen Informationen liegen zurzeit vor?
Ja, in diesen Minuten läuft...
Sophie Donges ist unsere Berichterstatterin in Stockholm.
Warum ich das gewählt habe? Ja, habe mich ein bisschen in dieses Land verliebt. Boah, wenn ich diesen Job mal machen könnte, das wäre ein Traum. Und jetzt habe ich ihn. Super.
Das ARD-Korrespondentennetz. Unabhängige Informationen für Sie aus aller Welt.
Thank you.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Es ist 22 Uhr. Im Studio Arne Sprung. Guten Abend. Kalifornien will gegen den von US-Präsident Trump angeordneten Einsatz der Nationalgarde in Los Angeles eine einstweilige Verfügung beantragen. Trump habe die Souveränität des Bundesstaates mit Füßen getreten, sagte Kaliforniens Generalstaatsanwalt Bonta zur Begründung. Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Bass, warf Trump vor, die Proteste durch die Nationalgarde erst so richtig angefacht zu haben. In San Francisco wurden bei Protesten gegen die Abschiebung von Migranten etwa 60 Menschen festgenommen. Russland und die Ukraine haben erneut Gefangene ausgetauscht. Insgesamt sollen jeweils 1200 russische und ukrainische Soldaten in ihre Heimat zurückkehren können. Das hatten beide Seiten Anfang des Monats in Istanbul bei direkten Verhandlungen vereinbart. Lilia Becker.
Russische Soldaten unter 25 Jahren wurden aus ukrainischer Kriegsgefangenschaft freigelassen. Das meldet das russische Verteidigungsministerium und gibt an, im Gegenzug auch ukrainische Soldaten an Kiew übergeben zu haben. Wie viele Soldaten heute freigekommen sind, wurde nicht genannt. Die russischen Soldaten befänden sich momentan in Belarus und bekämen medizinische und psychologische Betreuung.
UN-Generalsekretär Guterres hat zu einem besseren Schutz der Weltmeere aufgefordert. Zur Eröffnung der UN-Ozeankonferenz in Nizza sagte er, es müssten geschützte Meeresgebiete in internationalen Gewässern eingerichtet werden. Illegale Fischerei, Plastikverschmutzung und steigende Meerestemperaturen bedrohten empfindliche Ökosysteme und auch die Menschen. Frankreichs Präsident Macron zeigte sich zuversichtlich, dass genug Länder eine Schutzvereinbarung ratifizieren. Vor 30 Jahren verhüllte das Künstlerpaar Christo und Jean-Claude den Reichstag in Berlin. Bis zum 20. Juni wird dieses Kunstereignis jeden Abend mit einer Lichtinstallation nachgestellt. Katharina Trümper, RBB 24.
Peter Schwenko, Mitinitiator des Projekts Damals wie heute, sagte dem RBB, man wolle die Verhüllung von 1995 nicht kopieren, sondern feiern. Er hofft, dass die magische Atmosphäre von damals wiederbelebt wird. Vor 30 Jahren kamen Millionen Besucher nach Berlin, um den mit Stoffbahnen ummantelten Reichstag zu sehen.
Der britische Bestsellerautor Frederick Forsyth ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Das